Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medienlos, der Podcast. Heute mit dem unzuverlässigsten Wochenspiegel der Welt und den Themen Klima, Kleben, Deutsche Umwelthilfe und Feuerwerk und ein paar Kleinigkeiten.
Haben wir eine Menge vor.
Dann geht's rein. So, da sind wir wieder. Und dann steigen wir einfach mal lustig ein. Gleich am Anfang ein kleiner Gruß an unsere Stammhörerin Janine.
Und, Hallöchen, Janine.
Hallo Janine. Und wir gehen einfach mal rein ins Thema und gehen mal in das wahrscheinlich tragendste Ereignis dieser Woche. Und das tragendste Ereignis für mich war diese Geschichte mit dem Feuerwehreinsatz und den Klimademonstrationen, die Leute, die sich da festklebten. Ich revidiere nur mal ganz kurz. Also am 1.11., soweit ich weiß, gab es einen Unfall. Eine Radfahrerin geriet unter einen Betonmischer. Daraufhin musste die Feuerwehr ein Spezialfahrzeug anfordern zur Bergung. Das konnte nicht rechtzeitig...
Zusätzlich kam es noch dazu, dass der Fahrer des Betonmischers beim Aussteigen angegriffen wurde mit Messer und auch abgestochen wurde. Also auch er brauchte starke medizinische Hilfe. Ne?
Und hinzu kam also, wie gesagt, das Spezialfahrzeug steckte im Stau auf der 100 fest. Und zwar deshalb, weil Klimakleber sich mal wieder von der Ausfahrt geklebt hatten und man kam nicht durch. Und daraufhin gab es ganz schöne Zerwürfnisse. Schlimm genug gab es einige Tweets und einige sehr fragwürdige Äußerungen. Einige habe ich auch, was sonst nicht meine Art ist, per Screenshot, weil einige wurden auch schon wieder gelöscht, gesichert.
Also, du musst aber noch dazu sagen, also erst hat es in einer lebensbedrohlichen Lage, waren beide, ne? Und die Radfahrerin ist erst für Hirntod erklärt worden.
Und jetzt mittlerweile aber komplett, also komplett ist verstorben.
Für tot erklärt.
Genau. Obwohl man sagen muss, ein Hirntod ist faktisch ein Tod. Es ist eine ethische Sache, dass man die Leute dann nicht sterben lässt. Man, solange man sie noch beatmen kann und das Herz noch schlägt, lässt man sie halt am Leben. Das ist eine ethische Sache der Ärzte. Aber die Frau ist also ihren Verletzungen erlegen. Und gleich vorab, um es mal von Anfang an klar zu machen, um die Diskussion nicht in die falsche Richtung zu treiben. Nein, die Klimakleber sind nicht schuld an dem Unfall.
Nee.
Das hat auch niemand behauptet. Das kommt manchmal in einigen Tweets rüber und einige verstehen das so ein bisschen falsch. Nein, es gab und es gibt auch gar keine Klärung darüber, ob ein schnelleres Eintreffen des Fahrzeuges das Überleben gesichert hätte oder ob man die Folgen hätte abgemildert. Und darüber gibt es gar keine genauen Erkenntnisse.
Nein, da ist so hätte, wenn und aber.
Genau, darum geht das auch gar nicht in der Diskussion.
Hätte Fahrerkette, aber.
Aber es kann nicht sein. Also ja,
es besteht die Möglichkeit.
Genau. Und im Sinne von Menschenleben gibt es kein Aufrechnen. Also man kann nicht hier sich hinstellen und sagen, ja, es hätte ja eh nichts genutzt. Wenn wir an der Stelle sind, dann braucht man keinen mehr operieren. Dann sind wir an der falschen Stelle.
Aber dann brauchen sie auch nicht zu demonstrieren.
Genau.
Also wenn es eh nichts mehr nützt. Also.
Ich würde kurz mal kurz in Twitter einsteigen, weil da gibt es so ein paar Ansätze, die mich die mich angestrengt haben, die auch, wo ich sagen muss.
Aber ich muss noch mal sagen, weil es gab ja dann noch ein paar Statements danach und die eine Klimaaktivistin hatte dann auch gesagt, also die eine Sprecherin, dass sie ja immer darauf achten würden, dass eine Rettungsgasse frei bleiben würde. Genau. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, weil wenn dem so wäre, dann müssten doch kontinuierlich Autos dort durchfahren können. Also, dann ist es ja keine komplette Sperrung. Und wenn dem so wäre, dann müssten doch einige Autos da vorbeikommen. Aber wenn ich die Bilder mal im Fernsehen gesehen habe, dann stehen da vorne Autos und dem gegenüber sitzen die an der Straße festklebenden Menschen. Und da bewegt sich nichts weiter. Wenn es da irgendeine Möglichkeit einer Rettungsgasse geben würde, dann würde doch da ein Auto nach dem anderen sich dann doch irgendwie durchschlängeln können.
Und warum hat man nicht im Zuge dieses Ereignisses, wo man wusste, hier ist ein Menschenlebensgefahr, diese Blockade aufgelöst? Das will mir nicht in den Kopf. Man hätte doch einfach sagen können, okay, Protest hin und her, aber in diese Lage gehört der Protest jetzt nicht. Und diese Einsicht hatte man gar nicht vor Ort. Also man, soweit ich weiß, ist man da überhaupt nicht an den Punkt gegangen und hat gesagt, wir lösen jetzt mal diese Blockade auf. Nee. Aus diesem Fall heraus, dass jetzt hier eine Sonderlage vorliegt. Dieses Einsehen hatte man gar nicht.
Ich glaube aber auch, dass sie nicht die Erkenntnisse zeitnah hatten, dass da ein Rettungsfahrzeug, also das, was wir jetzt alles im Nachhinein auch so wissen, dass die sich da festgeklebt haben, auf dem aktuellsten Stand waren, hört mal zu, da ist ein Rettungswagen, der wird unbedingt benötigt, also und dass da jemand in Lebensgefahr schwebt. Ich glaube, diese ganzen Sachverhalte, die waren da ad hoc gar nicht vorhanden oder präsent. Aber man muss sich dem im Klaren sein, dass man das billigend in Kauf nimmt, dass sowas dann passiert.
Genau, dieses billigend in Kauf nehmen ist eine Sache. Ich bin jetzt kein Jurist, wir sind es beide nicht. Aber nichtsdestotrotz kann man ja ein bisschen, also es wird ja immer auf ein Demonstrationsrecht hingewiesen. Genau, man hat das Recht, die Möglichkeit in Deutschland zu demonstrieren, auch unangemeldet übrigens. Das ist möglich. Es gibt aber nichtsdestotrotz einen Artikel 8 Absatz 2 im Grundgesetz, in dem sinngemäß steht, für Versammlungen unter freiem Himmel kann es Einschränkungen geben. Mhm. Der heißt Wortlaut, kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Das heißt also, liegt zum Beispiel die Feststellung vor eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr, kann die Versammlung aufgelöst werden. Ja. Zur Not auch mit Anwendung von unmittelbarem Zwang, das heißt also mit staatlicher Gewalt. Das ist bisher nicht passiert. Mhm. Also diese Leute können dafür demonstrieren und im Zuge dessen, was sie sich vielleicht nicht klar machen, ist, dass ihre Aktionen, sie wollen ja wachrütteln und sie sind ja die letzte Generation. Also ich habe diverse Tweets gelesen, wo drin steht, ein Glück ist es die letzte Generation. Also wenn das die letzte, danke. Ja. Also es gibt mittlerweile diese Meinung und vielleicht machen sie sich überhaupt nicht klar, dass ihr gesamtes Aufmerksammachen komplett in die falsche Richtung führt.
Ja, vor allen Dingen, das hatte ich dir ja dann auch mal geschrieben, wofür oder wogegen sind sie denn? Also am Anfang war es eigentlich eher eine
Ressourcenverschwendung und so war das Thema.
Gegen, ne? Lebensmittelverschwendung.
Genau, genau.
Da hat es auch damit angefangen, dass, glaube ich, vor dem Reichstag da Leute Hungerstreiks gemacht haben und sowas. Ne?
Das waren auch Klimademos mit den Hungerstreiks, das gab es auch.
Ja,
da
aber war auch schon eine aber auch gegen dabei. Lebensmittelverschwendung und damit hat es angefangen, gegen Lebensmittelverschwendung.
Ja.
Dann ging es irgendwie drum, als Forderung, keine Bohrung in der Nordsee nach Erdöl oder und jetzt sind es inzwischen die Forderungen 100 auf der Autobahn und
Wiedereinführung des 9-Euro-Tickets.
Das
wenn sind alles nicht kommt und man weiß nicht genau, dann wirft man irgendwo in Europa Kartoffelbrei gegen Bilder.
Ja, und also das 9-Euro-Ticket ist die Antwort auf das, was die letzte Generation sozusagen verhindern. Ja,
die würden sich jetzt natürlich hinstellen und würden sagen, das ist eine Antwort auf alles. Der Punkt ist ja, dass das 9-Euro-Ticket
ist in Deutschland.
Nur. Ja,
also,
genau.
Also wenn sie sich dafür auch einsetzen würden, dass wir ein europaweites 9-Euro-Ticket hätten.
Die Franzosen freuen sich schon, die Italiener, die kriegen sich ja nicht aus dem Lachen raus, wenn wir denen das vorschlagen.
Ja.
Also mal davon abgesehen, wir wollen jetzt auch gar nicht die Ziele da so in Frage stellen. Ich will ja gar nicht sagen, dass man nicht eine andere Idee haben kann und dass man in eine andere Richtung gehen kann. Aber speziell in diesem Fall hat sich leider eine Entwicklung ergeben, die völlig in alle Richtungen falsch war. Also ja. Wie gesagt, ich gehe jetzt mal von Twitter als Quelle aus. Twitter ist manchmal online sowas wie der Gerichtshof für alle anscheinend. Da darf jeder ein Urteil sprechen, meines Wissens. Also es wurde auch schnell beschieden von der einen Seite, dass diese Klimakleber natürlich komplett Schuld an dem Tod der Frau hätten. Mhm. Da habe ich auch, kann man auch nachlesen, wer es möchte, gerne geschrieben. Also Schuld in Deutschland wird immer noch von Richtern festgelegt.
Ja. Ja.
Sicher nicht auf Social Media. Also da bin ich ganz weit raus. Aber was witzig ist, wenn man den Klimaklebern zuhört, dann hängt in ihrer Argumentation immer alles mit allem zusammen.
Mhm.
Ne? Außer hier. In diesem Fall hatte der Unfall und die gesperrte Autobahn und das nicht durchkommende Rettungsfahrzeug nichts
miteinander zu tun.
Mit dem Tod der Frau zu tun. Und das finde ich eine ganz schön straffe Behauptung. Und mir hat auch einer der Leute per Twitter so eine Übersichtskarte gezeigt. Und da hat er angekreuzt, hier oben war das Rettungsfahrzeug an der Rudolf-Wissell-Brücke und unten in Wilmersdorf war die Blockade. Und wollte mir sozusagen klar machen, ja, das liegt ja so weit auseinander. Und dann habe ich nur darauf geantwortet und habe gesagt, mein lieber Freund, angesichts dieses Tweets weiß ich nicht, ob du dich in Berlin auskennst. Also das war so widersinnig, wie man so zwei Kreuzchen auf einer Karte machen kann und sagen, also ich weiß nicht, wovon du redest. Jeder Berliner wusste sofort, jeder autofahrende Berliner wusste sofort, wovon ich rede. Weil das nämlich miteinander komplett überhaupt nicht an der Rudolf-Wissell-Brücke festzuhängen, heißt erstmal ewig nicht von der Autobahn runterzukommen. Da ist erstmal keine Ausfahrt.
Ja.
So, also wie man so ein Quatsch und sich so
das... Kannst du auch nicht so einen verwenden und schon gar nicht so ein Spezialfahrzeug. Also.
Und du kriegst doch erstmal den Platz nicht runter, weil um eine Rettungsgasse zu bilden, muss man erstmal Platz haben. Und wie gesagt, diese Möglichkeit, die können froh sein oder was heißt im Grunde, ist es vielleicht auch der falsche, um Gottes Willen, man will nicht nach Polizeigewalt, aber im Normalfall dieselbe Situation in Frankreich, Italien, Belgien wäre von der Polizei anders gelöst worden. Um es mal ganz vorsichtig zu formulieren.
Ja.
Und die Sache wird heute schon in Frankreich anders gelöst, wenn die sich ja festkleben. Der Polizist zieht einmal an der festgeklebten Hand, ob da Haut unten kleben bleibt, ist dem scheißegal.
Ja.
Also diese Nummer mit Öl und Faden und diese ganze Gekrümpel, das macht sich kein Land in Europa kaum. Und das ist vielleicht auch der falsche Ansatz. Wie gesagt, ist jetzt ein anderes Thema, aber ich wollte eigentlich auf die sehr merkwürdigen Tweets. die da, ich muss mal ein bisschen suchen, weil es war so viel. Muss jetzt mal ein bisschen. Ach ja, es gab einen, der hat festgestellt. Sekunde. Wir brauchen dringend einen anderen Standort hier. In deinem Keller ist nicht das beste Internet. Also, ich mach's mal jetzt ohne Namensnennung kurz. Der schrieb so sinngemäß. Ja, die Frau ist ja nicht tot, sondern sie wäre ja nur, er schrieb wirklich das Wort nur, hirntot. Und sie wäre ja nur hirntot.
Das macht einen großen Unterschied für die Angehörigen, ja.
Und da habe ich genau meine Reaktion. Ich sehe, wir wären da uns ja einig gewesen. Ich habe sofort Wut gekriegt bei diesem Tweet und habe sofort geschrieben, dass er ein genialer Hobbymediziner wäre und dass es die Angehörigen wohl beruhigen wird, dass sie ja nur hirntot ist. Und habe aus Wikipedia diese Definition für hirntot, wo es heißt, im Grunde atmen und diese Menschen, und es schlägt das Herz, aber sie werden nicht mehr wach. Und man wartet im Prinzip, dass sie versterben, und das ist ja auch passiert. Und wie man so eine zynische Äußerung in Sachen mit Menschenleben machen kann, das ist mir nicht klar. Und zu sagen, wir sterben ja eh alle, ja, wir sterben irgendwann alle.
Ja.
Was ist das für eine Form von Protest? Die Frage ist.
Ja, oder so wie es dann halt da stand, das ist Klimakampf und nicht Klimakuscheln und weiter so. Und,
Tatio Müller. Wahnsinn. Du bringst, also dieser Tweet stammt von Tatio Müller. Müller Tatio, wer ist auf. Aber der Tweet ist mittlerweile gelöscht. Ich muss kurz mal auch mein Netz hier befragen. Ach Mensch, wir kommen zum Glück heute nochmal auf ein positiveres Thema.
Das ja, aber ich meine, Klimakampf, ich meine, klar, um Sachen wachzurütteln. Ja, aber ich habe hier doch ein Demokratieverständnis und das, was auch die Grünen anfangs immer nur so, anfangs haben sie immer darüber auch das ein bisschen verharmlost, haben gesagt, ja, es ist ziviler Ungehorsam oder so, ne?
Ja, ja.
Allerdings, ziviler Ungehorsam ist da in dem Punkt jetzt schon weit überschritten, und das haben jetzt, glaube ich, auch die Grünen auch langsam kapiert. Auch Claudia Roth hat sich da geäußert, dass ihr das viel zu weit geht, dass Sachen beschädigt werden.
Naja, Katrin Göring-Eckardt hat das Ganze wieder ein bisschen relativiert. Also da ist man sich anscheinend bei den Grünen auch nicht ganz einig. Ich habe gerade mal den Tweet zur Hand von Herrn Müller, der ihn auch wieder gelöscht hat. Radfahrer lebensgefährlich verletzt, der Rüstwagen, der den LKW anheben sollte, kam wegen Blockaden und dadurch verursachten Stau verspätet zur Unfallstelle. Sein Kommentar, scheiße, aber nicht einschüchtern lassen. Es ist Klimakampf, nicht Klimakuscheln. Shit happens. Also
Shit happens ist seiner Meinung nach, okay, da ist jemand tot.
Genau.
Pech gehabt.
Da kommt ein Mensch
bisschen Ausschussware ist immer dabei. Also
ja, und durch die Klimakatastrophe sterben wir eh alle. Also also das war jetzt meine Interpretation, um Gottes Willen. Das hat,
ja,
wer das gemeint hat, müsste man ihn fragen. Aber in so einem Zusammenhang, Shit Happens zu schreiben, ist an Zynismus komplett nicht zu überbieten.
Ja.
Also ist mir wirklich wie
Also, du kannst mir aber nicht sagen, dass jetzt das Shit Happens bedeutet, oh, so ein Mist, da haben wir aber Mist gebaut und das durch unsere Aktion, da ist doch keine Einsicht vorhanden.
Nein, null. Also, null, da ist auch null Einsicht. Man hat
und weiter so, steht da auch drin, ne?
Nee, das stand nicht
drin.
Okay. Nee, aber es ist Klimakampf, nicht Klimakuscheln. Und die sind sich halt, die führen da so einen merkwürdigen Krieg. Und ich habe ehrlich gesagt, Serdar Somuncu hat es in seinem letzten Podcast das erste Mal aufgebracht. Und hat Florian Schröder gefragt, ob er auch diese Parallele zur RAF zieht, diese Geschichte der Radikalisierung. Also diese Frage sich zu stellen, wann sich diese Bewegung so stark radikalisiert, dass sie wirklich, also es war ja bei der RAF, das werden jetzt viele nicht auf dem Schirm haben, am Anfang eine Studentenbewegung, man wollte die Nazi-Lehrer aus den Unis haben und die Professoren, da hat man demonstriert und irgendwann ist diese Geschichte so weit gelaufen, bis sich Bewegung 2. Juni, RAF, Terrororganisation gegründet haben und Menschen getötet haben. Wie sicher können wir noch sein bei der letzten Generation, wenn sie irgendwann sagt, ja, tut mir mal leid, auf der Straße festkleben reicht nicht mehr, wir müssen anscheinend jetzt mehr machen. Was wird als nächstes kommen? Was werden die wohl tun? Wenn sie sich
eine nächste Stufe ist ja dann erstmal für sie schon mal gewesen, jetzt hier sich auch an Kunstwerken festzukleben oder so, ne?
Ja, und was wird aber das nächste sein? Wird man sich an Chefs von Autoherstellern vergehen oder was wird man tun? Oder wo wird die nächste rote Linie gezogen werden?
Ja, vor allen Dingen, was ich nicht verstehe, der Sinn, sie haben ja, glaube ich, auch das irgendein Ministerium haben sie ja auch gestürmt, wo sie dann auch die Feuermelder ausgelöst haben. Also
Klimaprotestanten haben in Großbritannien Zapfsäulen zerschlagen mit Hämmern. Also diese Anzeigen der Zapfsäulen oder haben irgendwelche, und da frage ich mich doch ganz ehrlich, meinen die wirklich, Shell hört auf, Benzin auszugeben, nur weil sie eine Zapfsäule zerschlagen? Das Einzige, was sie machen, wahrscheinlich muss der arme Mensch, der da hinter der Kasse steht, für 3 Tage unbezahlt nach Hause, bis die Zapfsäulen repariert sind.
Ja.
Also sie schaden diesem kleinsten Rädchen, die Konzerne werden dadurch nicht wackeln. Die glauben das, und das ist auch ein völliger Irrweg, der da eingeschlagen wird, und es ist einfach nur Wahnsinn, dass jetzt ein Mensch tot ist und dass null Einsicht für diese Situation entsteht. Ja. Also, dass man sich im Nachhinein noch hinstellt und denkt, ja, wir mussten das aber tun, sonst sterben alle. Hast du jemals, also ich meine, da sind Protestler, die sitzen auf der Straße und kleben sich fest. Hast du jemals ein Aufstehen sehen und sagen, ja, ich bin übrigens Klimaforscher oder ich bin Meteorologe oder ich bin also ein Fachmensch, der sagt, ja, das ist genau richtig, was die da erzählen. Kennst du jemanden?
Das Einzige,
was ich gegoogelt. Ich habe versucht, jemanden zu finden. Also
in dem Fall nicht. Letztens war auch im Fernsehen, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, das ist so ein Klimamensch, Geologe, glaube ich, hat so ein bisschen so einen, ich will jetzt nichts Verkehrtes sagen, indischen, also ist ein Wissenschaftler, der ist auch auf dem Fernsehen.
Ranga Yogeshwar?
Nee, der nicht, der nicht. Der ist mir eingefallen, aber da gibt es noch jemand anders. Der wird aber auch da zu Rate gezogen und klar, der setzt sich auch für viele Sachen ein, aber er hat auch gesagt, die Art und Weise ist total kontraproduktiv. Alles das, hat er gesagt, wo wir versuchen, Aufmerksamkeit zu bekommen und es auch zu hinterlegen und auch die Leute auf unsere Seite zu bekommen, dass in den Köpfen sich was ändert, klimatechnisch. Das wird dadurch alles zunichte gemacht, weil die Leute so aggressiv vorgehen und Sachen beschädigen oder wo sie dann auch die Fassade mit Farbe da besprüht und beschmiert haben und ein Auto und die Frau, der das Auto gehört hat, die war auch komplett da mit Farbe, die ganze Kleidung beschmiert. Also die Frau haben sie garantiert nicht auf ihre Seite bekommen, die sich dann sagt so, Mensch, ja,
die haben ja recht.
Jetzt ist es mir auch aufgefallen. Die denkt sich jetzt, diese Idioten, wegen der Idioten, habe ich jetzt hohe Kosten, um mein Auto erstmal wieder zu reinigen, meine Kleidung zu reinigen. Ob da irgendein Strafverfahren danach dann folgt und
ach, ist doch lächerlich. Ist doch lächerlich. Auch Geldstrafen, die jetzt im Raum stehen, da werden die untereinander sammeln und dann werden diese Geldstrafen ausgelöst.
Das habe ich mich auch gefragt, weil es wurden ja auch schon Leute verurteilt. Und es wurde auch ganz offen gesagt, dass diese Strafgelder, die Bußgelder, die verhängt wurden, durch Spenden
schon gedeckelt sind.
Genau. Gedeckelt sind. Ist das nicht auch irgendwie Anstiftung zu Straftaten oder Unterstützung von Straftaten?
Da wäre ich vorsichtig. Aber
ich frage mich das halt nur, weil wenn ich jemandem dafür Geld gebe, dafür, dass er Straftaten begangen hat, also irgendwie
habe ich da moralisch natürlich meine schwierig.
Probleme mit, weil dann ist es ja keine Strafe mehr für den Einzelnen, weil der sich ja dann sozusagen in einem großen Auffangbecken befindet, weil dahinter Geldgeber stehen, die ihn quasi noch dafür bezahlen.
Ja, da wäre ich vorsichtig mit, da bin ich nicht drin. Da würde ich jetzt schwer mir was raussaugen wollen. Aber ich weiß, was du meinst und ich finde es moralisch auch fragwürdig, dass Leute das anscheinend so wichtig finden, dass sie da Geld reingeben und man fragt sich auch, wer das ist.
Aber was ist ein Bußgeld? Ein Bußgeld ist eine Strafe für eine Person. Wenn du
aber wie willst du denn kontrollieren, dass das von ihm das Geld ist? Geld hat doch keinen Besitzer, weißt du? Wenn der morgen in die Justizkasse geht und sagt, ja, ich zahle das hier bar ein, haben mir meine Eltern gegeben das Geld, dann kann da auch keiner.
Ja, alles richtig, aber wenn es dann auch noch so öffentlich gemacht wird, dann also.
Aber ich weiß gar nicht, ob das rechtlich überhaupt angreifbar ist. Also da wäre ich jetzt mal raus. Soweit will ich das auch gar nicht führen. Ich finde es schlimm, dass es auf der einen Seite einen toten Menschen gibt.
Ja.
Auf der anderen Seite eine Möglichkeit, wie auch immer geartet, ob ein Überleben dadurch stattgefunden hätte, wir wissen das alle nicht. Es hätte aber die Möglichkeit bestanden und diese Möglichkeit wurde zunichte gemacht.
Ja.
Durch einen Protest. Durch einen auflösbaren Protest, durch eine Möglichkeit, die alle Seiten nicht gezogen haben. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, das Bundesland Bayern verhängt mittlerweile Haft, also so Ordnungsarreste bis zu 30 Tage. Das machen die jetzt mal so. Die haben jetzt einen Richter gefunden, der das macht. Ein Berliner Richter wird es nicht tun. Also da sind sie sicher hier auf diesem Terrain. Aber in Bayern zum Beispiel, glaube ich, wird das Klimakleben abnehmen. Wenn da mehrere Leute für 30 Tage erstmal sitzen, glaube ich, wird da die Begeisterung daran komischerweise in dem Bereich abnehmen.
Vor allen Dingen haben die Leute keinen Job.
Und das geht es nicht um eine Geldstrafe, die ich einsammeln kann. Da kann ich auch keinen anderen hinschicken, die 30 Tage absitzen.
Ja.
Da muss derjenige selber.
Ja, aber ich meine, haben die keinen Job oder sind die...
Das sind meistens Studenten.
Berufsklimaaktivisten?
Ja.
Nicht mal. Ich glaube, in dem Fall, wo jetzt hier die mit der Radfahrerin das waren quasi eher Senioren, ne?
Ja, 59 und
63.
63 oder, und so. Also was, mit welcher merkwürdigen Form von Lebenserfahrung muss ich konfrontiert worden sein, um mich sowas, also wie unsinnig zu meinen, ich klebe mich jetzt hier auf die Straße und dann ändert sich die Welt. Mit welchem Irrsinn passiert das eigentlich?
Ja, keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung, wir werden auch keinen Schluss zu finden.
Aber eine Sache, die mich halt auch noch gewundert hat, wie gesagt, anfangs waren diese Proteste auch gegen Lebensmittelverschwendung. Und diese gleichen Proteste schmeißen Kartoffelbrei an.
Ja,
also, habe ich auch. Oder eine Torte bei jetzt King Charles in das Wachsfigurenkabinett und.
Genau, also mein Humor.
Das ist doch Lebensmittelverschwendung, oder?
Ja, genau mein Humor. Also, das ist ja wirklich ganz merkwürdig, diese ganze Protestform. Diese Leute, die irgendwas verändern wollen, aber es mit merkwürdigen Mitteln tun. Du glaub mir, was hat denn das 400 Jahre alte Bild mit Klima zu tun? Also das hat seinen CO2-Wert wirklich abbedient. Also egal wie. Ich wollte es jetzt auch gar nicht so weit führen.
Wir war haben mit Ölfarben, wa? Oder?
Ja. Meinst du, es war Erdöl? Ich weiß es nicht. Ich wollte es jetzt auch, ich muss das Thema jetzt auch loswerden, sonst werde ich aggressiv. Und kommen wir einfach zum nächsten Thema. Wir leiten jetzt mal über. Wir sind gar nicht so weit weg eigentlich vom Thema. Wir sind wieder beim Verbot. Und zwar, die deutsche Umwelthilfe möchte uns das Böllern verbieten und sagt, Feuerwerk, weg.
Brote statt Böllern, oder?
Ja, was weiß ich, ist mir auch egal. Aber jetzt mal grundsätzlich, wir beide, wir wissen ja, wir kennen uns ja nun schon flüchtig eine Weile, aber jetzt sag du einfach mal so, Thema privates Feuerwerk. Sag, gib mal einfach eine Meinung zu dem Komplex privates Feuerwerk ab.
Also, bei mir war es, oder bei uns so in der Familie war es früher so, mit meinen Eltern haben wir klar immer mal so ein paar Raketchen nach oben geschossen, als ich dann mit meiner Frau hier so zusammengekommen bin. Da haben wir dann auch mal, dann fing es dann an mit diesen Systemfeuerwerken, ne? Also diese Feuerwerksbatterien und sowas, genau. Alles. Ne? Mhm. Also da hatten wir dann mal so ein, zwei Jahre, wo wir, weil es uns dann auch sehr gefallen hat, mal ein bisschen mehr ausgegeben haben. Aber also sagen wir, ein bisschen mehr, das waren zu damaliger Zeit vielleicht 100 Mark, also 50 Euro. da fangen ja manche erst damit erstmal an mit Wunderkerzen nur. Und eigentlich in den letzten Jahren haben wir null an Feuerwerkskörpern ausgegeben. Was ich mag, wenn wir in Disney World sind oder Disneyland, also die Feuerwerksshows sind halt gigantisch. Das ist professionelles Feuerwerk. Disney ist in Amerika auch einer der größten Einkäufer von Dynamit. Und von Sprengstoff quasi, sollte man nicht meinen, aber sie brauchen es halt für ihre täglichen Feuerwerkshows.
Ob man jetzt täglich, jetzt könnte man auch wieder einhaken und sagen, also täglich Feuerwerk, könnte man jetzt auch dagegen sein. Aber hier geht es ja, der Umwelthilfe geht es ja.
Sieht gut aus.
Ja.
Also da, und das ist geht perfekt ja mit Musik abgestimmt und also ja, das,
ich verstehe,
das hat schon was. Das hat, ist auch schon eine große Kunst, ne?
Ja, ich verstehe also, die Begeisterung, ob es jetzt jeden Tag sein muss, würde ich mich trotzdem drüber streiten.
Sind ja immer andere Besucher im Disney-Park
dann. Ja, trotz allem. Trotz allem. Also, aber egal. Aber hier geht es ja um das jährliche Feuerwerk, was wir zu Silvester machen, was wir Privatmenschen machen.
Ja.
So, und wenn wir jetzt mal mit Fakten, ich habe es wirklich mal probiert, mit Fakten zu belegen. Der Feinstaub liegt bei 0,29% des Jahreswertes für diese Nacht. Mhm. Die CO2-Belastung bei 1%.
Ja.
So. Und, erstmal das Witzigste daran, die meisten Feuerwerkskörper bestehen zu 90% aus recycelbarem Material.
Ja, die ganze Holz, Pappe, die Papier, dann halt im Garten Pappe. Liegt und so, ja.
So, 10% sind Plastikhütchen, bla 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 bla. Also da habe ich schon deutlich schlechtere Werte gelesen,
ja.
die jetzt wirklich nicht dafür sprechen. In der Feuerwerksindustrie arbeiten 3000 Leute.
Ja,
gut. Das ist nicht so viel.
Ja.
Mir hat auch jemand geschrieben, warte, ich könnte es gucken, mir schrieb jemand, warte, der nennt sich, finde ich ihn jetzt so schnell.
Aber die arbeiten ja nicht nur dafür, dass wir jetzt meinetwegen hier bei Aldi, Lidl oder sonst wo unser billiges Feuerwerk da holen können, sondern
doch auch, aber
die sind natürlich auch für
professionelles Feuerwerk, für Leuchtraketen.
Spezialeffekte oder so.
Ja,
oder
auch für gewerbliche Sachen. Zum Beispiel auf in der Seefahrt werden Leuchtraketen benutzt, Leuchtkugeln, die auch, also es gibt
notwendig sind.
Die auch professionell notwendig sind. Also es geht, dieses einjährige Feuerwerk ist natürlich für die ein Umsatztreiber. Also ist gar nicht so viel, wie man denkt, 20 Millionen Euro werden da umgesetzt im Jahr. Es ist gar nicht so viel, wie ich dachte. Also manchmal denke ich bei mir in Neukölln, aber da ist ja, wenn 12 Uhr wird, das wie im Irakkrieg, da rappelt es richtig.
Ja.
Und da scheinen einige richtige Geld auszugeben, um dieses Feuerwerk einmal im Jahr
zu machen. Ja, aber die meisten holen es sich auch aus unserem Nachbarland. Ne?
Passiert auch, das muss man einsehen. Aber das Ding ist ganz einfach, Feuerwerk ist eine kulturelle Sache für uns. Wir haben es, ist ein Brauch, das so zu tun, auch wenn ich es nicht tue. Wir haben uns ja beide jetzt hier schon quasi als Anti-Feuerwerke ausgegeben. Ich habe in den Jahren, wo Niklas, also wo mein Sohn ein bisschen kleiner war, 20 Euro ausgegeben. Das waren so zwei Batterien, drei Batterien, damit als er kleiner war, ich etwas angezündet hat, er was zu gucken hat. Mhm. Und als er ein bisschen älter war, er was anzünden konnte, damit er auch ein bisschen Spaß an Silvester hat.
Ja.
So, mehr wurde da gar nicht getan. Also ich persönlich finde Feuerwerk verzichtbar. Und wenn ich mir manchmal so die neujährlichen Betrachtungen der Vorfälle in Berlin-Neukölln ansehe, wenn zum Beispiel Polizei oder Feuerwehrkräfte mit in der Hand gehaltenen Feuerwerksbatterien beschossen werden, dann ist mir manchmal auch danach zu sagen, privates Feuerwerk, ich glaube, die Leute sind da nicht reif für. Also ich will damit sagen,
Also ich kann dir nur eine Sache, fällt mir gerade ein, ein Erlebnis. Da war ich so Teenager, 16, 17 wahrscheinlich. Und ich war mit meinen Eltern über Weihnachten und Silvester auf Zypern. Und wir hatten da ein schönes Hotel. Wir hatten eigentlich ein 4-Sterne-Hotel gebucht, aber das war dann überbucht und sie haben uns ein Upgrade auf ein 5-Sterne-Hotel gegeben.
Hast du dich sicher geärgert?
Ja, also es war eine sehr überalterte Altersstruktur da. Lauter alte Briten, die dort Urlaub gemacht haben. Aber wie auch immer, es gab dann zu Silvester ein, glaube ich, 10-Gänge-Menü. Und mit Unterhaltungsprogramm und weiß ich was allem. Und dann kam es halt so dazu, dass wir so auf die Uhr geguckt haben, aber das war gar nicht so in diesem Unterhaltungsprogramm mit inbegriffen, dass Silvester, also Mitternacht wurde.
Ja.
Und wir am Tisch, wir waren so, da war noch eine andere Familie, die wir dann da aus Deutschland kennengelernt haben. Die saßen mit uns am Tisch zusammen und wir haben dann auf die Uhr geguckt, so und 10, 9, 8, 7, also das war aber nur quasi unser Tisch und wir haben so gemerkt, also auch vom Hotel gar nichts. Und ich dachte dann so, okay, jetzt ist Silvester, gleich kommt wieder der nächste Essensgang und ich bin kurz mal auf die Terrasse da gegangen von dem Hotel und habe dann da so lang geguckt und es war kein Feuerwerk. Also es war auch sonst von der Stadt nichts da an Feuerwerk zu sehen. Also da war ich etwas wirklich enttäuscht in dem Fall, weil so wie du sagst, das ist kulturell bei uns verankert. Ja. Ich stand dann da draußen, bin dann wieder reingegangen, so meine, also da draußen ist nichts. Und erst nach dem 10. Gang, nachdem der dann irgendwann gekommen ist, das war dann schon um 1 Uhr nachts oder kurz nach 1 Uhr nachts, da war dann organisiert vom Hotel, wurde dann ein bisschen Feuerwerk gezündet. Das war dann hier, also am Strand dann sozusagen, puff, puff, puff und fertig.
Es ist auch nicht überall so verankert und es gibt auch diverse europäische und weltweit Großstädte, zum Beispiel Melbourne zum Beispiel oder so. Da ist, es gibt diverse Bereiche auf der Welt, wo privates Feuerwerk verboten ist. Da wird von der Stadt oder von der Gemeinde wird ein Feuerwerk öffentlich ausgerichtet.
In Australien sieht man das immer schön an dieser ganzen Brücke, aber alles andere drumherum, da darf gar kein Feuerwerk gemacht
das
werden. Eben.
Und das ist auch, ich glaube, in Großbritannien ist relativ streng mit seinen Feuerwerksvorgaben, auch Frankreich relativ streng. Also ich will nicht sagen, dass es Lösungen gibt, die außerhalb dessen liegen, was wir zurzeit machen. Aber was ich sagen kann ist, seltenst habe ich auf Posts bei Instagram, die ich ja für unseren Podcast so mache, so viel Reaktionen erhalten, wie über die, übers Feuerwerksverbot. Zum Beispiel hat der Nutzer Hullebövel, also ich muss jetzt leider den Namen so nehmen, weil ich ja nicht weiß, wie er heißt, und schrieb als Reaktion auf einen meiner Tweets, schön, dass auch mal jemand nach den Folgen eines Verbots fragt und dabei geht es nicht nur um die Hersteller, sondern auch die Importeure, Händler, Logistiker. Für mich gehört Feuerwerk untrennbar zu Silvester und hinsichtlich belegbar verschwindend geringen Auswirkungen auf die Umwelt stehe ich auch dazu. Also der Nutzer sagt, für ihn gehört es dazu und die Auswirkungen auf die Umwelt sind überschaubar und das stimmt. Nach den offiziellen Zahlen ist das so und auch gerne wird ja die Tierwelt als Ansatz genommen zu sagen, ja, da würden sich so viele Tiere erschrecken. Die erschrecken sich aber auch, wenn sonst was knallt oder wenn jemand hupt oder wenn, also wir leben in einer Großstadt, also wir als Berliner, wir müssen noch über Lärm lachen, weil wir haben hier einen Lärmpegel am Laufe des Tages, der liegt dauerhaft bei, ich glaube, 75 bis 80 Dezibel, immer.
Ja. Also was ich gelten lassen will und was mir halt auch nicht gefällt, ist die Gefahren, die natürlich auch durch Feuerwerkskörper entstehen und durch den unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerkskörpern, dass es mir leid tut, dass deswegen die Krankenhäuser und die Feuerwehr Sonderschichten in Massen fahren muss und dass sie eine Urlaubssperre an den Tag haben, weil es so viel Idioten gibt, die damit rumhantieren und sich dann auch noch aus Polen sozusagen die völlig überdimensionierten Böller holen und
die eigentlich für die Landwirtschaft sind, die Krähen verscheuchen sollen.
Abgetrennte Hände und sowas alles dann da zuhauf operieren müssen. Also ja, Das tut mir halt leid. Und dann halt gibt es natürlich auch noch die ganz dramatischen Sachen, dass völlig Unbeteiligte dann halt da zu Schaden kommen, weil irgendjemand anders irgendwo hinschmeißt und ja, noch nicht mal die Leute, die selber damit rumhantiert haben, verletzt werden, weißt du? Also das ist eine Sache, ja, wenn man es damit auch begründet, das kann ich nachvollziehen. Also dass man in manchen Bereichen dem einen Riegel vorschieben sollte, habe ich nichts dagegen.
Ja, also wer sich für die Zahlen interessiert, es gibt eine Seite, der ist vom Bundesverband der Pyrotechnik. Jetzt werden viele sagen, die sind natürlich auch ein bisschen befangen. Mag sein, aber die Zahlen werden leider vom Bundesumweltamt auch jedes Jahr erhoben. Also man misst durchaus die Auswirkungen eines Feuerwerks auf die Umwelt, auf die Luft, auf Feinstaub, auf. Das wird schon sehr stark erhoben. Also mit was anderem, das ist natürlich eine Hauptaufgabe, die so ein Bundesumweltamt zum Beispiel hat. Und wer sich dafür interessiert, also der Bundesverband der Pyrotechnik veröffentlicht auf seiner Seite jedes Jahr diese Zahlen jahresgenau. Und wer sich diese genauen Zahlen mal ansehen möchte, kann das da gerne tun. Also ich möchte auch ein paar Namen nicht unerwähnt lassen, weil wir ein bisschen Beteiligung hatten. Will es jetzt gar nicht. Es gab einen Don Scovillo, der auch sehr stark besagt hat, dass es für ihn dazugehört zu Silvester und dass auch er das so sieht. Also man hat eigentlich so einen Tenor, dass die offiziellen Zahlen anscheinend beschäftigen sich Leute auch mit den Zahlen. Ich habe es das erste Mal getan und haben gesagt, dass die Auswirkungen halt in einem Rahmen liegen, wo man ein Verzicht, und das ist eben der Punkt, was ist denn, wenn wir darauf verzichten? Dann haben wir 1% erreicht, ist jetzt die Auswirkung so hoch? Also steht es im Verhältnis dafür, dass wir 3000 Jobs gefährden, weil das Silvesterfeuerwerk ist ein Umsatzträger, auch wenn es professionelles Feuerwerk gibt und andere Herstellungen, die müssen trotzdem, dieser Umsatz muss trotzdem reinkommen, sonst funktioniert es nicht.
Ja. Also wie gesagt, wenn da Klimaaktivisten sagen, also die 1% sind immerhin schon mal 1%, ne? Ist, wenn wir noch an mehreren Stellschrauben irgendwo was finden, wo wir 1%, dann sind wir halt mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, kann ich nachvollziehen. Aber ja.
Ja, Marc, könnte ich auch, aber ich finde immer, dass man sich da so an Kleinstsachen langhangelt und wenn es nach dem Prozent nichts kommt, dann haben wir leider gar nichts erreicht. Verstehst du? Also dann wird es leider in eine Richtung führen, wo ich sage, da erreichen wir herzlich wenig mit und ja, es ist schwierig. Schließen wir das Thema ab. Also ich persönlich, wie gesagt, also unsere Umsatzquote beim Silvesterfeuerwerk ist sehr überschaubar, haben wir festgestellt.
Ja.
Wir würden mit einem öffentlichen Feuerwerk leben können, wir könnten ohne Feuerwerk leben, ich könnte mir auch locker zum Silvesterabend den Bauch vollschlagen. Wenn ich es mit Zwiebeln mache, knallt es danach auch.
Ja.
Egal wie. Und dementsprechend können wir ohne mit Feuerwerk leben. Ich finde aber, man soll immer Folge und Ursache ins Verhältnis setzen. Und vielleicht wird es dann klar, dass meines Wissens, also ohne die deutsche Umwelthilfe jetzt da in Misskredit zu bringen, aber das ist doch ein jährliches Thema mit dem Feuerwerk, oder?
Ja.
Also ist auch täglich grüßt das Murmeltier.
Ja.
Dann lassen wir es weiter grüßen und kommen zum nächsten Thema. Ich habe schon eine ganze Weile was auf dem Zettel und da, weil ich dich immer so schön interviewe, freue ich mich darauf. Ich würde mal ein Thema, was wir jetzt ein bisschen kurz machen, als es eigentlich verdient wäre. Wir könnten es deutlich länger machen, aber machen wir es mal ganz kurz. Mein Thema ist Glaubwürdigkeit in die Presse. Da kommen jedes Jahr Zahlen zu und ich würde mal jetzt ganz am Anfang...
Die Zahlen sind alles Fake News.
Alles Fake News?
Ja, alles Fake News.
Ich sehe schon, du bist genau der richtige Gesprächspartner und genau das habe ich nämlich auch erwartet. Nein, ernsthaft, wenn du Medien wahrnimmst, ob das jetzt Fernsehen, ist ganz egal, ob es Printmedien, ob es die Fernsehnachrichten sind. Wenn du jetzt so eine Einteilung machst, ich halte die Fernsehnachrichten für sehr glaubwürdig, eigentlich glaubwürdig, Medium nicht, überhaupt nicht glaubwürdig. Wo würdest du da liegen?
Also ich würde bei den klassischen Sachen, also Radio, Fernsehen und auch Zeitungen, Tageszeitungen, für mich das als ziemlich glaubwürdig einschätzen. Natürlich
vertraust du der Presse?
Ja.
Ist ein größeres Wort als einschätzen und sagen, die sagen ja, die Wahrheit, aber vertrauen.
Ja, ich vertraue der Presse. Also ich vertraue denen soweit, weil ich halt auch der Meinung bin, dass man bei uns heutzutage kann man sich auf der Straße festkleben und kann seine Meinung sagen. Und also insofern ist es aber auch so ein Regulativ, dass, dass da ja also nicht es gibt ja auch viele verschiedene Zeitungen zum Beispiel. Und den einen sagt man mehr nach, dass sie mehr ökologisch sind, den anderen sagt man mehr konservativ und oder also da gibt es ja auch verschiedene Richtungen. Mhm. Und trotzdem gehen sie mit der Wahrheit nicht viel weiter auseinander, außer dass sie es ideologischer nur betrachten, meinetwegen.
Das ist ein Punkt und das ist eins genau, du hast die Ideologie, die da manchmal ein bisschen mitschwingt.
Ja,
Richard David Precht hat ein Buch geschrieben, gerade über die Presse mit Welzer und da wurde er sehr viel angegriffen. Ich will mal ganz kurz eine Umfrage einstreuen, vielleicht wird es klar, wo es dann hinführt und vielleicht kommen wir dann noch auf ein anderes Thema. Die DIMAP hat bereits im Jahre 2015, die wird immer wiederholt, diese Umfrage, aber ich habe jetzt mal, brauchte ja mal Zahlen, und im Jahre 2015, das heißt vor Ukraine-Krieg, vor vielen Sachen. Ne? Mhm. Also 2014 war der Ukraine-Krieg noch, aber den haben wir nicht so wahrgenommen, wie er jetzt läuft. Das muss man sagen. 2015 hat die DIMAP eine Umfrage gemacht und hat drei Auswahlen gegeben. Das Vertrauen in die deutschen Medien ist gestiegen, gleich oder gesunken. Jetzt kann ich die Prozentzahlen mal aufdecken. Das Vertrauen in die deutschen Medien ist gestiegen, haben 6% gesagt. Gleich haben 57% gesagt und ist gesunken, und das ist eigentlich die erschreckendste Zahl, haben 37% gesagt. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, wenn man sagt ja mal.
Wurde da auch konkret so nachgefragt, nach den Medien, wie also Printmedien und.
In oder, die deutschen Medien.
Und könnten die Leute damit auch das Internet mit einbeziehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Da wäre das Vertrauen deutlich weniger. Die Frage ist, 2015 war noch gar nicht so viel. Also heute hat ja jedes Medium.
Nee, da, also laut Angela Merkel war
es ja noch Neuland.
War es ja noch Neuland.
Nee, aber jetzt ernsthaft. Das hat sich ja erst weiter, diese ganzen, also ich würde zum Beispiel in der Mediathek, die ja ein reines Lager an Sendungen ist, zum Beispiel nicht als Online-Medium sehen. Die ist zwar online verfügbar, aber letztendlich ist es ja dieselbe fürs Fernsehen hergestellte Nachrichtensendung. Es ist eine Fernsehmedium am Ende. Ja. Und deshalb, da würde ich jetzt mal eine Trennung machen. Aber dieser reine Online-Journalismus, der war, glaube ich, 2015 noch gar nicht so ausgeweitet. ARD hat zwar einen Twitter-Account gehabt, aber da wurden die Nachrichten repetiert.
Ich meine jetzt eigentlich auch eher, dass viele, die sich jetzt als Nachrichtensprecher sozusagen auf YouTube oder so hervortun wollen oder Instagram und was alles veröffentlichen. Also ich halte uns jetzt halt ja auch nur für, wir sind ja keine professionellen Nachrichtensprecher hier.
Ach, überhaupt nicht. Nein,
ne? Also wir lesen uns rein, wir sind interessierte Bürger und geben unsere Meinung kund. Und da muss jetzt auch jeder, der uns zuhört, sich selber drüber eine Meinung machen, inwiefern er konform ist mit dem, was wir so sagen. Und genauso sehe ich das halt auch mit den Internetsachen. Aber das Problem ist halt, im Internet gibt es halt auch viele, die es bewusst machen, um entweder Fake News zu streuen oder eine Ideologie zu verbreiten.
Das ist die Gefahr. Und ich glaube auch, dass man vielleicht, also wir haben, ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt in unseren Sendungen, ich glaube auch, dass es eine Art Strafbarkeit geben muss. Es ist ein komisches Wort jetzt dafür. Aber ich kann mich nicht hinstellen und sagen, Angela Merkel ist die Tochter von Adolf Hitler. Und das nachweislich nicht der Fall. Verstehst du? Kann ich wissentlich Unsinn verbreiten,
ja,
straffrei, und kann im Nachhinein, gehe ich da raus und habe, also im Grunde habe ich eine Wirkung erzielt.
Ja.
Was ist mit den Leuten, die es geglaubt haben? Was ist die Nachwirkung, die daraus erfolgt? Das eben, und deshalb sehe ich es ähnlich. Ich meine, wir repetieren hier jetzt ja auch, wie du sagst, wir sind keine professionellen Journalisten. Wir machen ja auch ein Projekt für uns.
Also genauso wie wir jetzt zum Beispiel mit den Klimaaktivisten, mit den Sachen mit der Fahrradfahren.
Ja.
Wir waren ja auch nicht dabei. Also wir nehmen jetzt das, was uns da in den Medien sozusagen geboten wurde,
Und genau deshalb ist mir so wichtig zu sagen, um es klar zu machen, wir sagen nicht, da ist jemand schuld.
Nee.
Ne? Wir arbeiten diesen Fall auf und sagen am Ende, und genau, kurz nochmal zurück, sonst kommen wir zu weit wieder in das andere Thema rein. Die Frage ist ja, und das, darum dreht sich in dem Buch von Welzer und Precht, ist die Presse tendenziös? Das heißt, lässt Neutralität, wird Neutralität nachlässig behandelt? Weil mir ist schon klar, also ich habe mir alte Nachrichtensendungen angeguckt, um das mal zu verifizieren. Hm. Alte Tagesschauen sind deutlich vorsichtiger in der Formulierung. Da wurde der mutmaßliche viel häufiger verwendet, der mutmaßliche Täter. Weil hat man so lange gemacht, bis er verurteilt war.
Okay, ja.
Zum Beispiel. Oder auch in Kriegs- oder Interventionen wurde von einem Regime gesprochen, das höchstwahrscheinlich das und das. Also ja. Du hattest immer noch die Wahl zu sagen, ah.
Ja.
So, aber jetzt in der Ukraine-Frage ist es doch eindeutig, ist es doch eindeutig, wer Täter und wer Opfer ist.
Ja, ja.
Und das wird doch auch repetiert, verstehst du? Das wird doch immer wiederholt.
Mhm.
Und da wird mir nicht klar, ob das ja. Neutralität ist. Und das ist, was Precht und Welzer anzweifeln.
In sagen, vielen es ist Fällen nicht neutral. Schwindet die Neutralität. Und gerade...
da ist die Frage, ist das gut für die Presse? Erzeugt das Vertrauen?
Nee.
Sollte die Presse ihre Stilistik nochmal überdenken, dass sie neutrale Berichterstatter sind?
Ja, also wie gesagt, ich würde das halt nochmal trennen. Also ich für mich trenne, ob ich jetzt eine Nachrichtensendung im Fernsehen gucke oder mir irgendwelche Nachrichten, die mir Instagram oder sonst was anbietet, wie ich das auf mich wirken lasse.
Und auch wenn es aus der ARD-Quelle kommt zum Beispiel, also Instagram ist ja nicht gleich wir. Also wir sind ja auch, sind auch da, aber ja. Ich meine, machst du wirklich einen Unterschied, ob du die ARD-Tagesschau siehst oder die ARD-News über Instagram?
Nee, das ist für mich...
Also geht es ja am Ende um die Quelle, ne?
Das ist für mich die gleiche Quelle. Also ich gehe jetzt eher davon aus, weil auf Instagram oder YouTube oder sonst was, wenn ich da was suche, finde ich da weniger von ARD oder von den, ja, es gibt's auch, aber sie verschwinden halt in dieser Masse, wo viele andere dann halt auch, wo du dann durch Suchmaschinen gar nicht mehr hingeleitet wirst, glaube ich.
Also gut, okay, das meine ich. Ich meine jetzt Algorithmen natürlich nicht jeden möchtegern Nachrichtensprecher, der sich da geriert. Aber Tatsache ist eins, im Großen und Ganzen ist die Presse schon, also wenn wir jetzt ein Resümee ziehen, weil wir sind so ein bisschen am Ende unserer Sendezeit.
Also darunter leidet halt auch die seriöse Presse,
genau.
Dass sie es schwer haben, sich von den anderen abzugrenzen.
Ja, das würde ich gar nicht so ziehen, aber ich glaube, was schwierig ist, man muss natürlich dann mit sehr hoher Treffgenauigkeit die Neutralität verteidigen. Und ich glaube, manchmal, es wurde ein bisschen schick, das eben nicht mehr zu machen. Also man hat ein bisschen sehr tendenziös gehandhabt und ich finde, man muss wieder auf ein sehr brachial, neutrales Grundsystem zurück, damit diese Glaubwürdigkeit nicht schwindet, weil die sogenannte, wie man ja mal sagt, vierte Gewalt, die ist eben in einer Demokratie unglaublich wichtig. Die ist unglaublich tragend und wir müssen der Presse vertrauen, weil die ist auch so ein Korrektiv zu der Politik. Die Politik muss auch Angst vor der Presse haben, nicht umgekehrt, ne? Also von daher würde ich sagen, also grundsätzlich auch wieder ein Resümee ziehen. Wir haben Vertrauen in die Presse.
Ja.
Wir finden es stilistisch ein bisschen komisch manchmal.
Hm.
Also ja, beschließen wir die heutige Sendung. Es war mir ein Fest, es hat mir wieder viel Spaß gemacht.
Ja.
Für uns, wer uns kontaktieren möchte, medienlos@gmx.de ist unsere E-Mail-Adresse. Instagram ist medienlos, der Podcast. Ihr könnt uns DMs schreiben mit Anregungen, Kritik, uns beschimpfen, wie auch immer.
Und wir sind jetzt noch auf einem neuen Kanal, habe ich gehört.
Ja, wir sind jetzt bei Mastodon.
Das ist aber doch ein ausgestorbenes Rüsseltier.
Ja, und weil ich glaube, das ist ja so ein neues Ding, so ähnlich wie Twitter, aber halt wohl cooler. Ich weiß es nicht, Twitter stirbt
ja jetzt. In unserem Alter, cool, Markus.
Ja, wir sind nicht cool, aber Elon Musk macht jetzt Twitter kaputt und bevor Twitter kaputt ist, wollte ich mit unserem Kanal woanders sein.
Ach so, okay.
Also auf jeden Fall sind wir beim Mastodon du und auch Rebell. Da könnt ihr uns verhindern. Ja, da zeige ich mal, da lasse ich alles raus. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, macht das. Und das war eine wunderbare Sendung. Und ja, wie immer gilt, teilt uns, hört uns, bewertet uns. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank, Marc.
Danke, Markus.
Und dann sind wir raus und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.